Eindrücke vom Requiem, von der Messe für Papst Franziskus heute. Es ist der Eingangsvers, der auch dieser Messe den Namen gibt. Requiem aeterna dona eis. Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm.
Das Konklave. Der Podcast zur Papstwahl.
Seit Mittwoch haben sich rund 250.000 Menschen von Papst Franziskus verabschiedet. Sie sind am offenen Sarg im Petersdom vorbeigegangen, vom frühen Morgen bis tief in die Nacht. Dann die Beerdigung heute. Es war ein aufregender, bewegender Tag für die Katholiken in der Welt und natürlich nochmal ein trauriger. Und damit willkommen zur neuen Podcast-Folge rund um die Beerdigung des Papstes.
Schön, dass ihr heute dabei seid. Eure Hosts sind Tobias und ich, Lara. Wir sind Journalisten bei domradio.de und wir begleiten euch in diesem Podcast ohne Papst, die Sedis Vacans, bis zum Konklave der Papstwahl. Und wir schauen heute mit Gästen, wie der Tag in Rom abgelaufen ist, was so anders war und ob es am Ende jetzt tatsächlich eine weniger prunkvolle Beerdigung war. Und wir versorgen euch nochmal mit Infos zur letzten Ruhestätte von Papst Franziskus, Santa Maria Maggiore.
Er wollte mit weniger Pomp beigesetzt werden, bescheidener, anders als seine Vorgänger, eben nicht als mächtiger Mann der Welt, sondern als Hirte und Jünger Christi, so hat er es noch vor einem Jahr selbst gesagt. Mein erster Gedanke war schon damals, er bleibt seiner Linie treu.
Ja, sehe ich genauso. Also ganz im Sinne seiner Bescheidenheit. Er hatte ja diese Vision von einer Kirche der Armen und da passt es einfach nicht, irgendwie so zu protzen, in welcher Form auch immer.
Genau, ich erinnere mich dann noch an ein Foto, das ihn als Kardinal Bergoglio zeigt in der U-Bahn von Buenos Aires. Heute würde man vielleicht denken, Deepfake gibt es ja auch genug, haben wir auch schon drüber gesprochen, der Papst in der weißen Rapperjacke. Ja, aber dieses Foto aus der U-Bahn, das war echt und es hat ihn direkt sympathisch gemacht, fand ich.
Ja, oder dieses legendäre Buenasera, diese Szene, die kann ich wirklich nicht oft genug hören. Mhm. Der Papst, der Neue, tritt vor 12 Jahren frisch gewählt auf den Balkon.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Ja, da wird natürlich gejubelt, ich glaube, bei allem, was er gesagt hätte. Aber er haut da einfach mal so einen guten Abend raus.
Genau.
Und dann das hier, er setzt sogar noch einen drauf.
Voi sapete che il dovere del conclave.
Ihr wisst, dass das Konklave entschieden hat, Rom einen neuen Bischof zu geben. Und es scheint, dass meine Brüder, die Kardinäle, bis ans andere Ende der Welt gegangen sind, um ihn zu holen.
Ma siamo qui.
Also er nimmt sich schon in den ersten Sekunden seines Pontifikats so selbst auf die Schippe. Er, der Neue vom anderen Ende der Welt, was ja irgendwie auch seinen Humor unterstreicht.
Ich glaube, wir sollten unbedingt eine Folge machen, auch zu seinem Humor, Humor des Papstes. Ich habe das vor 12 Jahren live gesehen im Fernsehen. Franziskus war noch falsch untertitelt als Franziskus der Erste. So würde er es heißen, wenn es eines Tages einen Franziskus den Zweiten gäbe. Sonst ist und bleibt er einfach nur Franziskus. Über seine schlichte Kleidung, ohne rote Samtstola oder ohne die Papstschuhe, da haben wir auch schon mal gesprochen in Folge 3. Das war auf jeden Fall damals schon aufgefallen.
Ja, genau. Und dann zieht er ja auch nicht in diesen apostolischen Palast ein, sondern bleibt im Grunde im weniger prunkvollen Gästehaus Santa Marta und zwar bis zum Schluss. Mhm. Hat ja auch kein goldenes Brustkreuz getragen, wie seine Vorgänger, sondern dieses einfache silberne Kreuz, auch aus seiner Zeit als Erzbischof von Buenos Aires.
Und dann erinnern wir uns gerne an den ollen Fiat bei seinem Besuch in den USA. Vor 10 Jahren war das, da nutzte Franziskus einen kleinen schwarzen Fiat 500L, während andere Politiker mit großen Limousinen vorgefahren kamen oder SUVs. Das war tatsächlich richtig beeindruckend und hat die anderen vielleicht auch ein bisschen bloßgestellt.
Ja, es gibt ja, finde ich, total viele Beispiele dazu, die seine Bescheidenheit einfach unterstreichen. Und da schließt sich jetzt auch dieser Kreis zu seiner Beerdigung, nämlich sein Kontakt mit den Armen, mit den ausgegrenzten Menschen. Er hat ja Strafgefangenen auch die Füße gewaschen und diese Fußwaschung, das ist ja wirklich ein uraltes katholisches Ritual, immer am Gründonnerstag, inzwischen eher selten geworden. Mhm. Aber der Papst, der hat das gemacht und er ist auch zu den Flüchtlingen gegangen und hat da das Gespräch gesucht mit den Menschen, ja, am Rande der Gesellschaft.
Und so ist es dann im Grunde nur stringent, dass eine Gruppe Armer und Bedürftiger heute eine Rolle gespielt hat bei der Beerdigung. Und das lassen wir uns erklären von Domradio-Chefredakteur Renato Schlegelmilch für uns in Rom. Hallo Renato.
Hallo, jetzt hier aus Rom. Moin.
Schon bei der Trauerfeier war diese Gruppe auf dem Petersplatz präsent, absolut ungewöhnlich zwischen all den wichtigen Gästen, aber eben passend für Franziskus.
Ja, absolut. Das hatte er sich ja auch so in seinem Testament gewünscht. Er hat ja auch in seinem Leben immer gesagt, die Menschen am Rande sind das, was für die Kirche wichtig sind. Und deswegen selbst jetzt bei dieser, das muss man ja wirklich sagen, größten Veranstaltung des Jahres, 170 Staats- und Regierungschefs, 10 Monarchen, 200.000 Menschen haben die Armen, die Obdachlosen tatsächlich einen Ehrenplatz. Einerseits bei der großen Trauerfeier auf dem Petersplatz. Es gibt ja auch noch die Beisetzung in der Kirche Santa Maria Maggiore. Das war ja seine Lieblingskirche in Rom. Und da sind nur 40, 50 Leute dabei. Und auch da hat er verfügt, dass für Arme, was für obdachlose Menschen am Rande der Gesellschaft, da ein paar Ehrenplätze freigehalten werden.
Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück kurz, Renato. Du hast ja gestern auch noch den Leichnam im offenen Sarg gesehen. Für mich die Vorstellung ist ja sehr emotional und vielleicht auch ein bisschen befremdlich, da einen toten Menschen zu sehen. Wie war das denn so für dich?
Das ging alles sehr, sehr schnell. Ich stand so vielleicht 20, 30 Sekunden davor. Das sind halt so unfassbar viele Menschen, die dahin wollen. Der Petersdom sollte bis 24 Uhr offen bleiben. Es standen so viele Leute an, dass die einen Tag um 5:30 Uhr erst zugemacht und dann am nächsten Morgen um 7 wieder aufgemacht haben.
Wahnsinn.
In gewissem Sinne, ich hatte ja die Tage schon erzählt, wie das war, als ich den lebend getroffen habe. Das sind ja auch immer nur so schnelle Momente. Du gehst hin, schüttelst Hand, gehst dann weiter. Und irgendwie hat das jetzt wieder ins Bild gepasst, weil da war es genauso. Weil so wirklich Zeit da zu überlegen, was das jetzt emotional oder spirituell für dich bedeutet, das war da überhaupt nicht möglich, weil halt so, so viele Leute dahin wollten.
Bei den letzten Papstbeerdigungen waren immer viele Landsleute der Päpste in Rom, bei italienischen Päpsten sowieso klar. Bei Johannes Paul waren es halb Polen, die
Ja, total.
bei der Beerdigung war, bei Benedikt dann die Deutschen. Und die Argentinier sind jetzt aufgrund der Entfernung wahrscheinlich weniger vertreten. Aber was ist jetzt mit deutschen Stimmen? Was hast du da mitbekommen?
Also die meisten Leute, die man hier rund um den Petersdom trifft, die sprechen Spanisch oder Italienisch. Ich habe die jetzt nicht nach ihren Nationalitäten gefragt, aber das ist halt die Leute, die hier leben und halt eben die aus der spanischsprachigen Welt. Deutsche Pilger habe ich überhaupt keine getroffen. Und ich war gestern Abend ein bisschen hier in der Innenstadt unterwegs. Wenn man dann mal Deutsche sieht, konnte es mir dann nicht verkneifen, die anzusprechen. Warum seid ihr hier? Sind die meisten eigentlich für die Osterferien rübergekommen? Also ich glaube, da merkt man dann tatsächlich, dass es halt wirklich nicht für die Deutschen unbedingt so was extrem Emotionales gewesen ist. Ich war ja damals auch bei der Benediktbeerdigung dabei. Da waren die bayerische Pilgergruppen in Trachten und so dann da hier aufgelaufen. Aber die Deutschen, die haben dann gesagt, ach ja, das ist ja dieses Wochenende und ja, nee, wir wollten eh kommen und sind ja
Krass.
Osterferien. Ich glaube, so emotional die Verbindung war da jetzt wohl nicht da.
Ich habe eben noch im Stream gesehen, es ist ja eigentlich alles super organisiert, also ganz, ganz viel Sicherheitspersonal. Und die Rede war ja auch von 2000 Drohnen, die dann den Luftraum noch überwachen. Ist die Stadt da gut organisiert, Renato? Konntest du da irgendwas sehen?
Also die Italiener ticken ja ein bisschen anders als wir Deutsche. Man mag sagen, dass die ein bisschen unorganisiert chaotisch sind. Das hat man in den Tagen davor mitgekriegt. Also 2000 Journalisten wollten sich die Anmeldungen für die Beerdigung holen. Die Schlange war länger als 2 Stunden, aber das Anmeldebüro war nur 2 Stunden geöffnet. An solchen Sachen merkt man das. Also die Italiener improvisieren bei sowas sehr viel, aber man muss halt fairerweise sagen, heute bei der Beerdigung, das läuft alles absolut reibungslos. Und ich hatte auch, obwohl diese 200.000 Menschen, wann ist man mal mit 200.000 Menschen zusammen, nie den Eindruck, dass das irgendwie drängelt oder gefährlich wird oder irgendwie unangenehm ist.
Also Rom ist sehr, sehr gut organisiert. Vielen Dank dir, Renato, für die Einblicke. Und morgen wirst du ja auch nochmal hier zu hören sein. Dann sprechen wir mit dir über die Zeit der zwei Päpste, also Benedikt und Franziskus.
Juhu, bis dann.
Bis dann, Renato.
Ciao.
Ja, trotz allem muss man natürlich sagen, das war heute ein Mega-Ereignis. Der ganze Aufwand, die ganzen Staatsgäste.
Ja, ich habe im Stream auf jeden Fall Trump mit Melania gesehen, auch mit so einem schwarzen Schleier. Selenskyj und Julia Klöckner, die habe ich auch gesehen. Es waren eigentlich alle komplett in Schwarz gekleidet. Allgemein total viele verschiedene Personen. Es gab eine Delegation der Arabischen Emirate und ich habe sogar einen indigenen Mann gesehen mit so einer, ja, ich glaube, Federhaube nennt
Ja,
man es.
Federschmuck.
Und das finde ich hat auch nochmal unterstrichen, dass Papst Franziskus einfach sehr, sehr weltoffen war und er auch an vielen Orten war, die vorher noch kein katholisches Oberhaupt so besucht hat.
Wo du gerade Trump und Zelensky erwähnst, die beiden haben sich ja sogar im Petersdom zusammengesetzt, kurz. Da gibt es ein Foto von, wie die beiden sich gegenüber sitzen. Hat schon ein bisschen was von einer Beichte, wobei nicht ganz klar ist, wer da der Beichtvater ist. Es gab viele einprägsame Bilder direkt am Anfang. Da wurde der Sarg von den Sargträgern in Anzügen mit weißen Handschuhen auf den Petersplatz gebracht. Dann diese Symbolik, das Evangeliar auf den Sarg zu legen, das macht man ja, um zum Ausdruck zu bringen, dass sein Amt dafür da war, diese Botschaft des Evangeliums in die Welt zu tragen. Auch stark waren die Drohnenbilder, die nicht nur den vollen Petersplatz gezeigt haben, sondern auch später die vollen Straßen von Rom, an denen auch Leute am Balkon standen und applaudiert haben, als das Papamobil mit dem Sarg auf dem Weg war in die Basilika Santa Maria Maggiore, also da, wo er beerdigt wurde.
Ja, gehalten wurde die Messe ja vom Kardinaldekan Giovanni Battista Re und der hat ja in seiner Predigt auch nochmal alle wichtigen Themen von Franziskus zusammengefasst, also dass er sich besonders für die Umwelt oder den Frieden eingesetzt hat und natürlich auch für die Armen.
Und das hat uns irgendwie sehr beeindruckt, diesen Mann dort agieren zu sehen. Wir mussten nachgucken, ist er es wirklich? Ja, guck mal, auf dem Bild trägt er auch diese Brille, die er jetzt im Stream anhat. Also er ist es und er ist sagenhafte 91 Jahre alt. Sehr beeindruckend findet ihn auch unser Vatikan-Experte Ulrich Nersinger.
Wer heute Kardinal Re bei der Messe, bei der Beerdigung des Heiligen Vaters Franziskus gesehen hat, ist natürlich, wenn er nicht die Person kennt, überrascht, dass man einen über 90-Jährigen vor sich hat. Einen Mann, der also wie ein junger Spund agiert, der also einen Eindruck macht, als sei er längst nicht in diesem hohen Alter, der also wirklich imponierend sich da gegeben hat und der sehr, sehr stark beeindruckt hat und von dem man weiß, dass er ja jetzt der Kardinaldekan ist, dem ja auch eine wichtige Aufgabe zukommt, mit Blick auf das zukünftige Konklave, auch wenn er nicht daran teilnehmen kann. Aber man kann, glaube ich, sicher sein, dass dieser Mann das Kardinalskollegium bis zum Konklave mit sicherer Kraft führt.
Also ein wichtiger und jung gebliebener Kardinal Re war da heute zu sehen und Ulrich Nersinger kennt ihn persönlich und hat gesagt, dass er immer ein bisschen Ehrfurcht vor ihm hatte, weil er so ein wichtiges Amt innehat. Ja. So, und neben dieser Tribüne, sage ich mal, also da, wo der Kardinaldekan auf dem Petersplatz gesprochen hat, da stand auch eine Kopie der Salus Populi Romani. Also das ist dieses Bild, vor dem Papst Franziskus auch immer gebetet hat. Und zu sehen darauf ist die Mutter Gottes mit Jesus im Arm. Das Original steht in der Kirche, in der Papst Franziskus auch beerdigt wurde. Und zu diesem Bild gibt es auch eine Legende. Und unser Kollege Jan-Hendrik Stehns, der hat ein Jahr in Rom gelebt, diese Basilika sehr, sehr oft besucht und der weiß über diese Legende Bescheid.
Also der Legende nach soll dieses Bildnis vom heiligen Evangelisten Lukas höchstpersönlich stammen. Und der hat also soll die Gottesmutter gemalt haben. Der heilige Lukas ist ja auch der Schutzpatron der Künstler, vor allem eben der Maler. Und insofern passt das ganz gut. Historisch stammt das Bild allerdings aus dem 8. Jahrhundert. Also Lukas muss sehr alt geworden sein, wenn es wirklich von ihm ist. Stammt also eben aus dem frühen Mittelalter. Und da hat die Kirche da schon länger gestanden.
Ja, die Kirche Santa Maria Maggiore war Papst Franziskus Lieblingsbasilika. Die hat er ja auch über 100 Mal besucht. Und die ist bekannt für ihre prächtige Fassade in barockem Stil mit goldenen Mosaiken und unter dem Hauptaltar sollen sich auch Reliquien der Krippe Jesu befinden. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum schon 7 Päpste da beerdigt wurden. Aber jetzt der seit über 350 Jahren erste Papst wieder. Grund kann aber auch sein, dass diese Basilika zu Ehren der Jungfrau Maria gebaut wurde und sie ist mit einer weiteren Legende verbunden, nämlich dem Schneewunder.
Der Legende nach soll die Gottesmutter sowohl dem damaligen Papst Liberius als auch einem Römer namens Johannes und im Traum erschienen sein und eben aufgetragen haben, dass ihr zu Ehren eine Marienkirche in Rom errichtet wird, wo am nächsten Morgen Schnee liegt. Und so lag dann am 5. August, also mitten im Hochsommer, dort an der Stelle, wo heute die Basilika steht, eben Schnee und der Legende nach. Und deswegen wird auch dieses Schneewunder immer nachgespielt. Also das heißt, oben aus der Decke von Santa Maria Maggiore, da regnet es dann. Also Schnee, das sind dann natürlich weiße Blüten, die dann also aus der Decke rauskommen.
Ja, und Papst Franziskus hat ja auch immer weiße Rosen vor diesem Bild abgelegt. Und das haben jetzt heute bei der Beerdigung symbolisch Kinder übernommen. Fand ich irgendwie total schön. Und ich fand generell, heute war es wirklich toll, dass so viele Menschen zusammengekommen sind, um ihm auch einfach nochmal diese letzte Ehre zu erweisen und an ihn zu gedenken. Und rückblickend finde ich es auch total berührend, dass das letzte Mal, als wir Papst Franziskus ja richtig gesehen haben, war ja dann beim Ostersegen.
Einen Tag vor seinem Tod.
Ja, total verrückt, krass. Bei Obi et Orbi. Und ich glaube, das war Franziskus auch sehr, sehr wichtig, diesen besonderen Moment noch ein letztes Mal mit allen Gläubigen zu feiern und zu erleben. Also mir, muss ich wirklich sagen, bleibt er positiv in Erinnerung.
Und so hat es ja auch Kardinal Wölki im Interview bei uns ausgedrückt, dass es eigentlich ein schönes Todesdatum war, an Ostern zu sterben. Ich finde auch, Lara, es war eine würdige Beisetzung, die Schlichtheit jetzt nicht so unbedingt erkennbar gewesen, aber auf jeden Fall beeindruckend. Die tollen Bilder bei schönem Wetter, der Zug, der durch die Innenstadt Roms geht. Es war sehr, sehr emotional und vielleicht wurde ja auch ein bisschen Politik da gemacht. Ich erinnere nochmal an das Zusammentreffen von Trump und Zelensky. Vielleicht sind sie auch vom Heiligen Geist irgendwie erreicht worden. Wer weiß.
Ja, wir hoffen es auf jeden Fall. Genau. Jetzt beginnt ja erstmal diese 9-tägige Trauerphase und in dieser Zeit gibt es auch jeden Tag im Petersdom eine Messe für den verstorbenen Papst. Diese Feiern sind auch öffentlich und können von allen Gläubigen besucht werden.
Ja, und wir nutzen diese Zeit zum Beispiel morgen, um auf die spannende und konfliktreiche Situation der zwei Päpste zu schauen. Benedikt war ja nicht gestorben, sondern zurückgetreten, trug weiter die Farbe Weiß und Franziskus war der Neue im Amt. Also, wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid.
Und zusätzlich gibt es noch eine Sonderfolge. Ihr dürft also richtig gespannt sein. Und danke fürs Zuhören, sagen eure Hosts Tobias und Lara.
Das Konklave. Der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.